Und an dieses Programm knüpft sich eine familienpolitische Debatte, die eigentlich sehr schön wiedergibt, was eigentlich so der Stand in der moralischen Beurteilung dessen ist, wie und was Familien in dieser Hinsicht zu leisten haben. Wie ihr wisst, hat ja den Auftakt dieser familienpolitischen Debatte ein gewisser Bischof gemacht, der die Frau von der Leyen dafür beschimpft hat, dass sie mit ihren Maßnahmen die Frauen zur Gebärmaschine degradieren würden. Und ihm ist ein heftiger Chor von Stimmen entgegengehalten worden, die gesagt haben, das wäre überhaupt gar nicht wahr. Berufstätige Frauen wären sehr gute Mütter, die könnten alle prima auf ihre Kinder aufpassen und überhaupt sei eine Krippenerziehung für Kinder viel besser, als wenn sie immer nur zu Hause rumhängen. Ich will zum Einstieg in die ganze Thematik mal zwei Zitate vorlesen, um zu kennzeichnen, worum es bei dieser Debatte überhaupt geht. Ein gewisser Paul Nolte hat in der Welt am Sonntag zu diesem Thema folgendermaßen Stellung genommen. Der Staat hat sich seit Kaisers Zeiten und spätestens nach den Nazis gründlich gewandelt. Er will den Menschen nicht mehr eine Lebensweise vorschreiben, so würde man in der heutigen Kontroverse um Erziehung und Familie wohl sagen. Er will den Menschen nicht mehr nach einem bestimmten Bild formen, sondern ihm Freiheit geben. Allerdings nicht die Scheinfreiheit der Beliebigkeit. Denn gerade dem demokratischen Staat ist an der Förderung der Chancen seiner Bürgerinnen und Bürger auch der Allerjüngsten gelegen. Er versucht, Nachteile auszugleichen und faire Plattformen für den Wettbewerb zu schaffen. Er schiebt die Menschen nicht in höherer Weisheit an ihren Platz, aber er lässt sie auch nicht gegen die Wand laufen. Und der gleiche etwas später. Die Gefahr für die Familie lauert nicht in der Krippe und in der Ganztagsschule, sondern ganz woanders. Zum Beispiel in der Attraktivität eines Lebensstils, in dem Kinder längst nicht nur ein Kostenfaktor, sondern einfach in jeder Hinsicht störend für das Verfolgen der eigenen Ziele sind. Etwa in der Unfähigkeit, sich überhaupt für Familie und Kinder entscheiden zu können. Er will den Menschen nicht mehr nach einem bestimmten Bild formen, sondern ihm Freiheit geben, allerdings nicht die Scheinfreiheit der Beliebigkeit. Der Hammer ist ja, das habe ich versucht in dem Teil zur staatlichen Förderung der Familie und zum Zweck dieser Institution auszuführen, der Hammer ist ja, dass der demokratische Staat in gewisser Weise in dieser Frage viel anspruchsvoller ist als seine Vorgänger. Der demokratische Staat gibt den Menschen tatsächlich Freiheit, er gibt ihm das Recht, er verlangt es sogar von ihm, er stellt es ihm frei, sein Privatleben nach eigenem Geschmack und eigenen Launen einzurichten und herzurichten. Er unterstreicht die Zwecksetzung, die da heißt, eigentlich geht man bloß arbeiten, um seinen eigenen privaten Neigungen zu verfolgen. Das Verhältnis von selbstbestimmter Tätigkeit in der Freizeit und Zwang in der Arbeitskraft sieht eindeutig so aus, dass natürlich das Arbeiten gehen für die Freizeit da ist und nicht umgekehrt. Das ist die Freiheit, die der bürgerliche Staat den Menschen nicht nur lässt, sondern wo er sogar sagt, so soll unsere Gesellschaft gehen, so soll der Private seinen Lebensunterhalt fristen, dass er das alles für sich selbst, für seine freien Interessen, für seine Bedürfnisse tut und sich gerade deswegen und mit Notwendigkeit und umso verlässlicher allen Zwängen und Notwendigkeiten unterordnet, die ihm die Gesetze des Geldes und der Politik setzen. Diese Umkehrung des Verhältnisses von privatem Interesse und dem, wofür das private Interesse dienstbar gemacht wird, ist nicht nur eine ideologische Zutat zur Politik, sondern ist quasi die Basis, auf der die Konkurrenz tatsächlich funktioniert. Allerdings, selbstverständlich, eben unter der Voraussetzung, dass die Zwänge, denen man sich dafür unterwerfen muss, nämlich eben denen des kapitalistischen Arbeitsmarkts und der staatlichen Rechtsordnung, unverrückbar feststehen und dass eben die Gesellschaft ist, wie Frau von der Leyen am Anfang so nett sagt, die die Bedingungen dafür setzt, die man eben mit diesem privaten Lebensprogramm zurechtkommt. Dass der hiesige Staat und seine moralischen Fürsprecher den Menschen nicht nach einem bestimmten Bild formen würde, stimmt deswegen natürlich von vorn bis hinten überhaupt nicht. Genauso formt er ihn oder lässt er ihn ja nach dem Bild formen, nämlich nach dem etwas widersprüchlichen Bild eines rechtstreuen und erfolgreichen, anständigen Staatsbürgers, fleißigen Arbeitsplatzbesitzers, eines Menschen, der aus freier Entscheidung und willentlich die Notwendigkeiten erfüllt, die ihm halt von dieser Gesellschaft aufgemacht werden. Das ist allerdings ein Bild, nicht ein, erstens eins, das praktisch gilt, zweitens aber auch eins eines selbstbestimmten Subjekts, nach dem Kinder in dieser Gesellschaft nicht nur geformt werden, sondern auch geformt werden sollen. Und die Förderung, und deswegen fällt ihm ja auch im nächsten Satz sofort ein, um die Scheinfreiheit der Beliebigkeit kann es natürlich nicht gehen. Also das Missverständnis, Freiheit hieße, jeder kann hier machen, was er will, lassen wir gar nicht erst einreißen, schon gar nicht bei den lieben Kleinen. Und deswegen ist es ebenso wichtig, dass von Anfang an bei der Erziehung der Kleinen alles richtig gemacht wird, damit sie sich in dieser Gesellschaft und deren Notwendigkeiten und Aufträgen auch aus freien Stücken und willentlich einfügen. Und an die Adresse der Familien weiß er ja durchaus auch ein Bild, nach dem sie sich zu formen hat, von der Attraktivität eines Lebensstils, in dem Kinder störend für das Verfolgen eigener Ziele sind, hält der Mensch gar nichts. Und damit will er ja schon gesagt haben, dass einfach die Frage, kriegt man Kinder oder nicht, unter dem Gesichtspunkt zu beantworten, passt mir das in meine private Lebensplanung rein, eigentlich ein moralisch verwerflicher Standpunkt ist. Einer, wo man zwar zugeben muss, dass das heutzutage schwer ist, das zu machen, aber andererseits durchaus mal daran erinnert werden darf, dass Kinderkriegen nicht einfach eine Frage der privaten Laune ist, sondern eben auch eine Notwendigkeit und ein moralischer Auftrag, den sich in gewisser Weise Familien setzen, wenn sie sich zusammentun. Die ganze Debatte um das richtige Bild der Familie spielt sich eigentlich in diesen beiden Extremen ab. Oder sagen wir mal, zwischen diesen beiden Polen der adäquaten Familienmoral. Wie viel Berechnung, wie viel freie Entscheidung, wie viel Kalkulation muss, darf, soll einer Familie zugestanden werden bei der Überlegung, Kinder zu kriegen oder nicht? Und wie sehr muss da nicht der Wert Familie wieder in Erinnerung gebracht werden, damit nicht einfach bloß die private Berechnung zählt, sondern eben auch die Verantwortung, die man als Familie gegenüber der Gesellschaft hat und eingeht. In dieser Debatte nehmen der Herr Mixer auf der einen Seite und Frau von der Leyen und ihre Unterstützung auf der anderen eigentlich nur Extrempositionen ein. Mixer steht auf dem Standpunkt, wenn er sagt, da werden Frauen zu Gebärmaschinen gemacht. Das kann doch wohl nicht sein, dass der hohe Auftrag der Mutter dem kapitalistischen Arbeitsmarkt einfach untergeordnet wird. Er hat nichts dagegen, dass Frauen arbeiten, das verletzt ihre Würde überhaupt nicht. Aber ihre Würde verletzt es schwer, wenn sie verpflichtet werden, ihren höheren Auftrag des Mutterseins hinter dem Auftrag, den Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen, unterzuordnen. Und diesen Verdacht hat er gegenüber dem Programm von der Leyen, dass das da passiert, dass da das Moment des Mutterseins negiert wird und stattdessen die Frau nur als Arbeitskraft ausgebeutet wird. Und da hat er wiederum nichts gegen die Ausbeutung, sondern gegen die Wirkung, die dieses Arbeitsverhältnis auf die Funktion der Frau als Kindererzieherin hat und haben soll. Der gute Mann vertritt sehr fundamentalistisch das Bild der Familie als Keimzelle des Staates, das Bild des Verhältnisses von Mutter und Kind als der elementaren Beziehung, in der das Kind alles lernt, was es in dieser Gesellschaft braucht und lernen muss, in dem es die richtigen Tugenden lernt, in dem es auch die Haltung des Opfers lernt, dass die Mutter für ihn eingeht, in dem es Gemeinsinn lernt, in dem es eben all diese Tugenden lernt, die es in seinem späteren Leben noch so dringend brauchen wird. Kardinal Meissner drückt es so aus: Wir müssen klar und eindeutig sagen, dass die Familie der natürliche Raum ist, in dem sich Kinder entfalten können, sodass sie in ihrem Leben wirkliche Persönlichkeiten sind. Das mag fürchterlich altmodisch klingen, ist aber, wie gesagt, bloß eine Variante des Standpunkts. Dort hat das oder findet die elementare Eingewöhnung kindlicher Gemüter in diese Gesellschaft statt. Und die Mutter ist die Person, die das am besten kann, weil sie zu diesem Wesen ein natürliches Verhältnis hat und in ihrem liebenden Verhältnis zum Kind dem alles beibringen kann, was es für diese Gesellschaft braucht. Und Frauen, die das nicht ganz und gar sind, frönen einem verkehrten Materialismus. Da sieht das der Mixer so wie der Herr Nolte in dem zweiten Zitat. Sie denken nur ans schnöde Geld und nicht an ihre Pflicht, Mutter zu sein. Und das unterstützt die Frau von der Leyen auch noch, indem sie ihnen mit Geld und mit Krippen dabei hilft, ihren berechnenden Interessen nachzugehen, statt ihre eigentliche Aufgabe wahrzunehmen. Und das sagt er nicht bloß so, weil er sagt, weil er für ein moralisches Gebot Partei ergreifen will, sondern weil er der Auffassung ist, dass tatsächlich hier dann auch die Erziehungsleistung entsprechend stattfindet, die er von der Familie will. Von der Leyen und Co. halten dagegen mit dem Verweis auf die Realität dessen die Familien doch heutzutage schon prima ihren Erziehungsauftrag bewältigen. Sie erwidern dem Bischof mit dem Verweis darauf, dass es doch gar nicht so sei, dass die Familie heutzutage dem Kind wirklich all das bieten könne, was es braucht, um in dieser Gesellschaft zurechtzukommen. Insofern seien Krippen eben nicht bloß Verwahranstalten, sondern echte Erziehungsveranstaltungen, die die heutige Familie notwendigerweise ergänzen müssten. Zwei Zitate dazu. Beides mal von der Leyen. Eine Mutter, die frustriert zu Hause sitzt, ihr Kind fernsehen lässt und mit Süßigkeiten abfüllt, hat keine aktive Beziehung zu dem Kind. Wenn eine Mutter zufrieden ist mit ihrer Lebensperspektive, kann sie leichter eine zugewandte, liebevolle Mutter sein, insbesondere wenn auch der Vater seinen Part übernimmt. Und weiter in dem gleichen Interview sagt sie noch Folgendes: Wir wissen, dass jedes dritte Kind einen Migrationshintergrund hat. Die Weichen für ihre Bildungskarrieren werden am Anfang gestellt. Deswegen entscheidet sich hier, ob auch diese Kinder in den nächsten Jahrzehnten in der Lage sind, unser Land wettbewerbsfähig zu halten. Das soll sich übrigens in der Kinderkrippe entscheiden. Das ist schon ein Hammer. Und sekundiert wird sie durch Christian Ude von der SPD. Der sagt, Migrantenfamilien könnten möglicherweise die Prämie fürs Daheimbleiben, die hatte ja die CDU ins Gespräch gebracht, in Anspruch nehmen und damit ihrem Kind Integrationschancen über frühkindliche Sprachförderung in den Krippen nehmen. Eine Mutter, die frustriert zu Hause sitzt, ihr Kind Fernsehen lässt und mit Süßigkeiten abfüllt, hat keine aktive Beziehung zum Kind und deswegen kann sie das auch nicht richtig erziehen. Die gute Frau lässt sich schon sehr deutlich anmerken, was sie von den Erziehungsleistungen der modernen Familie hält. Sie sagt, dort ist doch in diesen Familien, wie sie heutzutage in weiten Teilen funktionieren, ist doch diese Sorte Heranbildung der Kinder, die wir haben wollen, gar nicht mehr gewährleistet. Dort ist doch gar nicht sichergestellt, dass den Kindern tatsächlich die Tugenden und Konkurrenztechniken beigebracht werden, die wir wollen. Und deswegen ist es nicht bloß eine Aufbewahrveranstaltung, wenn wir Eltern anbieten, ihre Kinder in Krippen unterzubringen, sondern sogar ein Bildungsauftrag, an dem sich über die Integration der Kinder in die sittliche Gemeinschaft Kinderkrippe schon entscheidet, ob aus den Bamsen dann später auch was wird. Sie nimmt also gerade für ihr Modell Partei gegen den Vorwurf Gebärmaschine Materialismus mit dem ausdrücklichen Argument, wir wollen doch den Eltern nicht bloß eine Aufbewahranstalt anbieten, sondern wir wollen ihnen ein alternatives Erziehungsangebot machen und macht auch sofort klar, wie funktionalistisch dieses Erziehungsangebot gesehen und gemeint ist. So funktionalistisch eben, dort kann, so wie die Welt heutzutage gestrickt ist, überhaupt nur den Kindern das beigebracht werden, was sie tatsächlich fürs Funktionieren in der Konkurrenz hinterher brauchen. Wie gesagt, ob das stimmt oder nicht, ist ziemlich gleichgültig. Mir ging es im Wesentlichen darum, klarzustellen, worum und wie die beiden sich eigentlich überhaupt streiten. Einig sind sie sich ja total darin, dass der Staat die Aufgabe hat, mit seinen familienpolitischen Maßnahmen dafür zu sorgen, dass in den Familien der richtige Anstand auf die Welt kommt. Der Mixer sagt, richtiger Anstand, den garantiert nur das liebende Verhältnis zwischen Mutter und Kind. Nur dort werden die Werte vermittelt, nur dort werden die Anstandsmaßstäbe und moralischen Werte vermittelt, die wir in dieser Gesellschaft haben wollen und von unseren Leuten verlangen. Von der Leyen sagt, na klar geht es darum. Na klar geht es um den richtigen Anstand, die richtigen Erfolgstechniken, das richtige Einbinden und Heranwachsen der Kinder für und in die Gemeinschaft dieser Gesellschaft. Aber das kriegen doch die Familien, seien wir mal realistisch, heutzutage so gar nicht mehr alleine hin. Dazu müssen wir ihnen doch ein Angebot machen, das müssen wir ihnen doch überhaupt ermöglichen und da müssen wir anerkennen, dass die auch ein Stück weit mit den Kinderkriegen berechnen und berechnen müssen und können die Berechnung nicht einfach zurückweisen mit der Moralkeule, dass Muttersein doch Opfer bedeutet und nicht eine Kalkulation sein darf. Wo die eine Seite darauf beharrt, dass Kinderkriegen ein ethisches Anliegen sein soll, beharrt von der Leyen drauf, dass das ethische Anliegen überhaupt nur geht, wenn man dabei ein Mindestmaß an Berechnung auch veranstalten darf. Sie plädiert also für die richtige Mischung von Berechnung und Selbstlosigkeit und behauptet, mit ihren Maßnahmen würde sie diese richtige Mischung gerade herbeihebeln können. Alles, wie gesagt, immer im Namen, selbstverständlich der Familien, alles im Namen der lieben Kleinen. Und ganz selbstverständlich ebenfalls unterstellt, dass es bei all diesen Hilfen für Familien und für die lieben Kleinen um überhaupt gar nichts anderes geht, als darum, den staatlichen Wunsch nach neuem und gutem Nachwuchs mit den privaten Berechnungen zusammenzukriegen. Die ganze Diskussion lebt davon, dass alle Beteiligten ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass es um das Funktionieren der Familie geht und dass auch von denen, die diese Familien machen und deren privaten Lebensentwürfen auch gar nichts anderes gewollt und verlangt wird, als eben diese entsprechenden Funktionen aus ganz privater Neigung erfüllen zu können. Und damit bringen Sie die Sache dann ja auch wieder in gewisser Weise auf den Punkt, weil davon gehen eben beide auch aus. Mit Kinderkrippen und Elterngeld kann man natürlich, und das kann auch die Frau von der Leyen nicht, erzwingen, dass tatsächlich mehr staatsbürgerlicher Nachwuchs auf die Welt kommt. Es ist und bleibt eben eine Frage der privaten Einstellung, ob die Leute das wollen oder nicht, ob sie diese staatlichen Hilfen, wie es dann so schön heißt, annehmen oder nicht. Und an diesem hohen Maßstab gemessen, macht euch gefälligst zu subjektiven Trägern dieses staatlichen Interesses, wird dann überprüft werden, ob die Politik Erfolg gehabt hat oder nicht. Und eben deswegen muss man eben an diesem Leitbild Familie dauernd herumdefinieren, damit jeder mitbekommt, dass Kinder eben nicht bloß ein Stück privater Lebensfreude sind, sondern ein hohes Gut der Nation und dass sich diejenigen, die sie in die Welt setzen, dessen auch bewusst sein sollen. Und deswegen ganz zum Schluss noch ein paar Bemerkungen zu dem, was die Familienpolitik sich leistet, bezogen auf diejenigen, von denen sie selber sagt, denen traut sie eigentlich diese Leistung überhaupt gar nicht zu. Das ist natürlich kein theoretischer Befund. Der ganze Ausgangspunkt dieser Abteilung Debatte, und deswegen will ich die auch nicht verschweigen, der ganze Ausgangspunkt dieser Abteilung Debatte sind ja die wöchentlich zu lesenden Zeitungsmeldungen von Kinderverwahrlosung, Quälerei von Kindern und so weiter und so fort. Kann man dann alles in der Zeitung nachlesen und regelmäßig auch das Entsetzen der Sozialbetreuer, das Entsetzen der Zeitungsautoren, das Entsetzen aller Beteiligten, wie konnte es dazu kommen, wie kann es sowas nur geben? Diese Frage will im Ernst von denen, die sie aufwerfen, überhaupt niemand beantworten. Diese ganze Frage lebt nämlich von dem, was ich im zweiten Teil unter dem Titel Verantwortung abgehandelt habe, nämlich von der selbstverständlichen Unterstellung, dass wenn Eltern oder andere Erwachsene solche Sachen mit Kindern anstellen, die Familie versagt hätte. Sie lebt von der Unterstellung, von der sehr brutalen Unterstellung, dass Verantwortung eine Sache ist, die man auch völlig ohne finanzielle Mittel, ohne die nötigen geistigen und moralischen Voraussetzungen einfach übernehmen kann, schlicht und einfach, weil man Kinder hat. Und die Frage, was aus Leuten wird, die diese Verantwortung übernehmen, ihr nicht gewachsen sind und aus dem Scheitern an der Verantwortung Übergänge in die Gewalt gegen diejenigen machen, für die sie verantwortlich sind und die sie dann dafür verantwortlich machen, dass das mit der Verantwortung nicht klappt. Diese Frage will sich überhaupt niemand beantworten und deswegen wird immer so getan, als würden all diese Erscheinungen eigentlich zur Familie gar nicht dazugehören. Sie gehören aber haargenau dazu, weil sie nämlich nur der letzte Auswuchs und das letzte Abfallprodukt dieses Standpunkts ist, dass Leute bloß weil sie in die Situation kommen, Kinder zu haben oder zu bekommen, deswegen auch dafür haftbar gemacht werden, egal wie es ihnen geht, egal ob, wie sie sich fühlen oder was sie können, diese Kinder dann auch mit diesen Kindern dann irgendwie auch umzugehen. Und es ist deswegen auch sehr konsequent, dass die einzige Konsequenz, die der Staat aus solchen Vorfällen zieht, überhaupt nicht die ist, nicht einmal die, muss man schon mal sagen, wenigstens an der finanziellen Situation der Leute was zu ändern, die in diese Situation kommen, sondern die Konsequenz ist, wie gesagt, Kontrolle. Die Schlussfolgerung, die die Sozialpolitik aus Kindesverwahrlosung ziehen, ist, man muss öfter mal hinfahren und mal nach dem Rechten gucken und schauen, wie es dazugeht. Man muss die Eltern dazu verpflichten, mit ihren Kindern regelmäßig zur Reinuntersuchung zu kommen, damit man rechtzeitig merkt, wenn sie krank werden und nicht erst, wenn sie schon halb tot sind. Man muss frühzeitig oder vielleicht Frühjahr dann durchaus mal auch mal Kinder den Eltern wegnehmen und in die wunderschöne Alternative eines staatlich geführten Heims stopfen. Und man muss vor allen Dingen dann, wenn solche Kinder, was jetzt ja schon absehbar ist, älter geworden sind und sich als eben der unbrauchbare Nachwuchs herausgestellt haben, von dem man schon, wenn sie 3 sind, weiß, dass er das wird, dann muss man eben sich entsprechende Zuchtveranstaltungen überlegen, mit denen man fertig wird. Das ist das staatliche Programm für die eingeplante und für den eingeplanten Bodensatz familienpolitischer Verantwortung für Nachwuchs, wo diejenigen, die ihn kriegen und die Verantwortung übernehmen, an ihm scheitern. Und das kalkuliert die Familienpolitik lässig ein, wenn sie ihre ganzen anderen Maßnahmen diskutiert und finanziert. Gut, ich bin jetzt am Ende und wie immer ist Zeit zur Diskussion.